So, es ist 16 Uhr, Samstag, 11.03.23, Chemnitzer Linux-Tage. Wie hört man heute Radio? Mit Uwe Berger. Im Anschluss gibt es die Gelegenheit, dann noch Fragen zu stellen. Er weiß nicht, wie lange es er braucht, hat er gesagt, aber wenn ich dann auf ihn zukomme nachher, dann weiß er, dass es zu Ende geht. Und ja, viel Spaß.
Alles klar, danke dir. Okay, hi. Also ich freue mich erstmal wieder, seit 3 Jahren mal wieder ein CLT in Präsenz zu haben. 2020 ist ausgefallen, 2021, 2022 war als Online-CLT, wo ich auch Vorträge gehalten habe, falls irgendjemand die mitgehört hat. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass erstens so viele Leute da sind. Schade, dass heute nicht hier so viele Leute sind, aber in den anderen Vorträgen, wo ich war, war es richtig schön voll. Und draußen, wenn man da rumläuft, auch voll. Also das heißt, irgendwo die Leute wollen mal wieder eine Präsenzveranstaltung haben und freuen sich, dass sie sich auch mal wieder hier bei einem Bier trinken treffen können und ähnliche Geschichten machen können. Und nebenbei auch freie Software und Vorträge. Aber das Social ist eigentlich da ein bisschen viel, viel wichtiger, finde ich. Ist ein komischer Titel. Die Idee zu diesem Vortrag ist mir irgendwann nach dem 6. Bier eingefallen. Und dann habe ich am nächsten Morgen meine Frau gefragt, ja, guck mal, habe ich dann am nächsten Morgen meine Frau gefragt, naja, okay, ich hatte jetzt gestern Abend so eine komische Idee gehabt. Mir fällt bloß kein Titel ein. Und dann haben wir einen halben Vormittag rumphilosophiert und dann meinte sie irgendwann, wie hört man Radio? Okay, fand ich jetzt erstmal gar nicht schlecht, aber als ich dann die Slides zu dem Vortrag gemacht habe, ist das eigentlich der bessere Titel hier. Wie baut man heute Radios? Und ja, gucken wir mal, wo uns die Reise die nächste Dreiviertelstunde hinführen wird. Ich weiß es selber noch nicht so richtig. Dieses komische Bild da oben. Wo ist mein Pointer? Also egal. Diese komische Schaltung dazu, die wird auch irgendwo eine Rolle spielen, zumindest am Anfang. Okay, aber vielleicht erstmal ein paar Worte zu mir. Ich habe mir einen Hintergrund ausgewählt, der auch irgendwas mit diesem Vortrag zu tun hat. Weiß jemand, wo das ist? Nein, aber ist es in Berlin? Das ist richtig. Der Teufelsberg, genau, da war ich. Ja, Funkerberg gibt es aber auch. Das ist aber der Funkerberg ist, glaube ich, Königs Wusterhausen, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist Teufelsberg, da war ich letzten Sommer mit meiner Frau mal. Und also wer mal in Berlin ist und nicht den Mainstream in Touristik oder irgendwas durchlaufen will, der geht einfach mal auf den Teufelsberg. Das ist erstmal ein wunderschönes Wandergebiet. Und man kriegt auch ein bisschen Geschichte dort ab und auch ein bisschen Geschichte übers Funken und übers Radio hören. Allerdings hatte damals oder dort auf diesem Berg das Radio hören eine etwas andere Bedeutung gehabt. Also da hat man Radiosendungen des Feindes abgehört, um da irgendwelche, keine Ahnung, was weiß ich. Aber es ist ganz spannend, wer da mal hinkommt, einfach mal zum Teufelsberg gehen. Okay, aber das Bild habe ich eigentlich nicht deswegen dorthin geknallt. Ich wollte mich ein bisschen vorstellen. Also Uwe Berger, komme aus Brandenburg. Brandenburg an der Havel, also es gibt auch eine Stadt Brandenburg in Brandenburg. Im richtigen Leben bin ich Softwareentwickler für MES-Systeme. Das ist so ein neudeutsches komisches Wort. Manufacturing Execution System. Setzen wir auch gerade ein neues Projekt auf bei uns in der Firma. Ich arbeite in einer Maschinenbaufirma, die Druckmaschinen herstellt. Jetzt kann man überlegen, welche Firma das ist. Es gibt nur 3 oder 4 Hersteller in Deutschland. Also wir stellen Bohrungsoffset her. Und es gibt ein Zweigwerk in Brandenburg und dort arbeite ich als Softwareentwickler. Kann irgendjemand was mit dem Begriff MES überhaupt nicht anfangen? Okay. Ganz grob gesagt, man muss ja irgendwelche Aufträge durch die Fertigung schleusen. Ja, und das muss alles geplant werden, das muss ausgeführt werden, das muss zurückgemeldet werden. Maschinendaten müssen irgendwie eingesammelt werden, Qualitätsdaten, Lohndaten, keiner irgendwas. Und das ist dann so irgendwie der Sammelbegriff für MES. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Früher im Studium lief das irgendwie alles so unter dem Begriff PPS, Produktionsplanung und Steuerung. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Ruhe. Ja, ich bin auch Maschinenbautechnologe, aber Ausführen tue ich das andere dort. Okay, und in meiner Freizeit, vielleicht hast du schon einen oder den anderen Vortrag von mir gehört hier auf dem CLT oder auf der Frostcon, mache ich immer so komische Hardware-Dinge und programmiere auch komisches Zeug, trinke dabei auch manchmal 6 Bier und dann kommen dann auch so eine komischen Vorträge immer zustande. Gut, jetzt die Motivation zu dem Vortrag. Ich habe mal vor 7, 8 Jahren hier einen Vortrag gehalten über dieses komische Dings. Das war irgendwie der Vortrag hieß, glaube ich, irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr, egal, könnt ihr ja nachgucken, den Link gibt es noch, habe ich nachgeguckt. Da ging es um dieses komische schwarze Kästchen dort, mit dem konnte man Internetradio hören, dann konnte ich meine Musiksammlung, die ich da immer rippe und auf irgendeinem Server stelle bei mir anhören über eine Stereoanlage, bla bla bla, ist ein Raspberry gewesen, Raspberry 1. Und hatte so ein komisches, resistives Touch-Display gehabt. Fand ich voll cool damals. War ja auch die Zeit damals dafür. Dummerweise ist der Raspberry kaputt gegangen. Und jetzt muss ich dazu sagen, das TFT hatte genau den Pin-Header von diesem Raspberry 1 gehabt. Also der Pin-Header vom 1er unterscheidet sich ja vom 2er, vom 3er, vom 4er. Sprich, also Display war schon mal doof. Das funktioniert zwar noch, aber gut. Okay, egal. Auf jeden Fall kam ich jetzt irgendwann mal auf die Idee, mir mal was Neues zu bauen. Und das ist jetzt so dieses Neue. Und was sieht man hier auf dem Bild? Das, was man jetzt an dem Bild sieht, ist jetzt auch eigentlich der Ursprung dieses Vortrages. Ja, also ich habe angefangen, mir ein komisches Radio zu bauen. Und zwar, wenn man es jetzt erkennt, es ist ein DAB-Radio. Ich habe das irgendwie in Python programmiert. Und dann dachte ich mir, okay, da können wir jetzt einen Vortrag rausmachen. Man könnte jetzt sagen, ja, was ist denn eigentlich Radio? Wie ist so ein bisschen die Geschichte, wie hat man früher Radios gebaut und wie macht man heute Radios? Das ist so der rote Faden, der durch diesen Vortrag gehen soll. Also sprich, was werde ich heute erzählen? Ich werde ein bisschen erzählen, was ist ein Radio oder was ist eigentlich dieses Radio? Radio ist eigentlich gar nicht der richtige Begriff dafür. Und dann werde ich irgendwas über DAB erzählen. Und dann irgendwie über dieses moderne Zeugs auch noch, über SDR und Internetradio. Das ist so diese Geschichte, die ich heute erzählen werde. Gut, Radio. Also Radio, ich kann kein Lateinisch, habe aber bei Wikipedia, es gibt ja Wikipedia, habe ich nachgeguckt. Radius ist der Strahl. Ich habe überlegt, ja okay, Strahl, warum Strahl und Radio? Und dann fiel mir ein, ja okay, Strahl geht irgendwie durch die Luft. Und ja, geht durch die Luft, Information oder irgend sowas, vielleicht kommt es daher. Denn eigentlich ist damit Rundfunk gemeint oder Hörfunk oder jetzt der englische Begriff, der ist auch relativ wichtig bei der ganzen Geschichte, Broadcasting. Broadcasting heißt ja, einer sendet was und Leute, die ein geeignetes Empfangsgerät haben, die können diese Sendung empfangen. Also wie im Internet, im Netzwerk, wenn da eine Broadcast-Nachricht geschickt wird an alle Drucker, dann melden sie sich irgendwie alle oder alle IP-Geräte, die da in dem gleichen Segment oder sowas sind. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Also das ist eigentlich der eigentliche Begriff, der da mit Radio irgendwo gemeint ist. Also Hörfunk, Rundfunk oder dieses neudeutsche Wort Broadcasting. Ja, also ist irgendwas zum Empfang von Hörfunksendungen. Und die Idee dabei bei der ganzen Geschichte ist, dass man mit einfacher, erschwinglicher Technik so viele Menschen wie möglich erreicht in der Umgebung oder in der Welt oder egal, je nachdem. Und das ist eigentlich die Idee und die Lösung dazu war gewesen, ja okay, jetzt kommt der Strahl wahrscheinlich ins Spiel, ja dann machen wir irgendwie eine terroristische Übertragung von Schall mittels irgendwelcher elektromagnetischer Wellen, die sich da irgendwo in der Luft ausbreiten. Ja, also das ist so das, was ich da so als Radio definieren würde. Übrigens, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die auch gleich stellen, falls es überhaupt Fragen gibt zu dem Vortrag, weiß nicht. Kein Problem. Gut. Ja, welche Probleme sind denn eigentlich zu lösen gewesen, wenn man da sowas Komisches wie Radio machen möchte? Also das sind so drei Dinge, die man lösen musste, technologisch und technisch. Also erstmal muss ich irgendwie die Schallwellen irgendwie in Wellenform irgendwie aufzeichnen können, speichern können, irgendwas sowas Komisches. Und also Schallplatte zum Beispiel ist so eine Geschichte, deswegen steht da jetzt auch zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, wer war der mit der Schallplatte, ich glaube Reis, weiß jetzt gar nicht so genau, egal. Aber das sind so die drei Hauptprotagonisten bei dieser ganzen Geschichte da, Umwandlung von Schall in irgendein geeignetes Format, Edison, Bell und Reis. Ja, dann musste natürlich auch die Übertragungstechnik irgendwie vorankommen oder musste irgendwie erforscht werden. Und das geht übrigens dann schon, also das erste dort, das war so um die Jahrhundertwende oder kurz vor 1900 irgendwas. Und dieses Faraday-Zeug, Hertz, Tesla vor allen Dingen, das geht noch viel, viel weiter zurück. Ja, in der Zeitachse. Also da ist so Faraday, der so einer der Protagonisten gewesen, Maxwell, Hertz, Tesla. Jetzt mal so über ein paar Jahrhunderte verstreut. Aber das sind so die Leute, die festgestellt haben, ja, okay, elektromagnetische Wellen, was sind das? Die verbreiten sich so aus und so eine Geschichten. Das ist im Prinzip die Übertragungstechnik, die man dazu braucht. Und okay, jetzt habe ich den Schall irgendwie umgewandelt, jetzt habe ich das Übertragungsmedium irgendwie entdeckt und jetzt muss das noch irgendwie alles gesendet und empfangen werden. Und da haben sich dann so eine Leute, also ich steht jetzt nur Empfangstechnik da, müsste eigentlich auch Sendetechnik noch dastehen. Marconi, Friedrich Braun, ich extra noch mal vorhin nachgeguckt, es ist nicht Werner von Braun gewesen, ich habe die ganze Zeit überlegt, habe ich noch mal kurz bei Wikipedia nachgeguckt, es ist Friedrich Braun gewesen. Picard, DeForest, das ist ein Amerikaner von Andenne, und also Manfred von Andenne und Löwe. Löwe fand ich jetzt ganz lustig, in dem Hotelzimmer, wo ich heute und morgen übernachte, steht ein Löwe-Fernseher. Fand ich cool. Habe ich mir gedacht, ja, okay, klar, so einen ähnlichen Vortrag hältst du jetzt gerade. Gut, also das sind so diese Entwicklungsschritte, die man überhaupt machen musste, um irgendwas mit Radio anstellen zu können. Interessanterweise wusste ich vorher auch gar nicht so. Ich dachte, Radio ist eigentlich noch viel, viel älter. Die erste deutsche öffentliche Rundfunksendung war ein Weihnachtskonzert aus Berlin gewesen, von den Berliner Symphonikern, glaube ich, gewesen. Und erst 1920. Also es gab vorher auch schon irgendwelche Versuche, aber interessant in Deutschland, Österreich, 1920 zu Weihnachten. Okay. Und dann ging die Entwicklung natürlich sehr, sehr rasant. Ja, Informationsübertragung. Das geht jetzt dann auch schon in diese Richtung, wo ich eigentlich hin will. Ist eigentlich reine Mathematik. Also ich habe irgendwo einen Informationsträger, die elektromagnetischen Wellen. Und ich habe auf der anderen Seite das Signal, was ich übertragen will, die Information auf diesem Informationsträger, das sind die Schallwellen. So, und um das beides zusammenzubekommen, das ist eigentlich reine Mathematik. Früher hat man das mit Schwingkreisen, keine Ahnung, alles gemacht. Heute, kommen wir nachher dann dazu, ist es eigentlich pure Mathematik und man braucht gar nicht mehr so eine komische Hardware, die man da früher gebaut hat. Stichworte bei der ganzen Geschichte, jetzt mal für das einfache Radio gesehen, ist Amplitudenmodulation. Und das zweite ist dann Frequenzmodulation. Weiß jemand nicht, was das ist? So rum. Ernsthaft nicht? Okay. Amplitudenmodulation. Aber jetzt mal ganz unfachmännisch erklärt. Amplituden, das sind ja irgendwelche Wellen. Und wenn ich jetzt die Informationen da drauf moduliere, dann sind die Wellenspitzen, haben dann nochmal eine Wellenform, so mal ganz bildlich gesprochen. Das nennt man Amplitudenmodulation. Also da ändert sich zum Beispiel nicht die Frequenz der Grundwelle. Ja? Im Gegensatz zu der Frequenzmodulation, da wird die Information, ja, wie sagt man das jetzt richtig, ändert sich im Prinzip die Frequenz. Je nachdem, welche Information ich jetzt dazu moduliere, ändert sich die Frequenz des Trägers. Deswegen nennt man das Frequenzmodulation. Ja? Hat Vor- und Nachteile alles. Amplitudenmodulation, also da ist jetzt Kurzwelle, Langwelle, Mittelwelle, das waren so die typischen Radiowellen für Amplitudenmodulation, die hatten eine hohe Reichweite gehabt, also man konnte mit einem Kurzwellensender auch mal nach Amerika wahrscheinlich hören. Und Frequenzmodulation ist es nicht so, weil da auch mit höheren Frequenzen gearbeitet wird, kurze Reichweite, aber dafür eine sehr hohe Informationsdichte und damit wurde auch die Qualität besser und ja, man konnte im Prinzip mehr Informationen übertragen. So, das gipfelte ja dann auch darin, dass man eben halt auch Stereosignale übertragen konnte. Das kann man bei Amplitudenmodulation nicht. Aber gut, das nur so am Rande. Ja, der Sender kodiert, der Empfänger dekodiert. Ganz logisch. Also der Sender moduliert die Information auf den Informationsträger und der Empfänger macht genau das Umgekehrte. So, jetzt... ich habe leider meine Aufzeichnungen nicht mehr gefunden, aber im Internet habe ich ähnliche Aufzeichnungen gefunden, wie ich sie auch als kleines Kind hatte. Ja, also man sieht jetzt schon, ich bin etwas älteres Semester, diese 45 Jahre, ich habe wirklich nachgerechnet, war damals meine Zeit gewesen vor 45 Jahren. So haben wir im Prinzip angefangen als kleine Kinder, da waren wir so 11, 12, 13, ganz links oben, das war so der coolste Empfänger ever, ohne Batterie. Man konnte in Berlin, ich komme aus Berlin, man konnte sich sogar noch den Schwingkreis noch da sparen und einfach nur eine Diode nehmen und konnte toll RIAs empfangen. Also das, wie nennt man das Ding? Detektorempfänger. Ja. So, und dann irgendwann in der Schule hatte jeder so sein Heft gehabt mit irgendwelchen Schaltungen und dann wurden die ausgetauscht und was hast du denn da? Und dann gleich mal nachgezeichnet und ausprobiert und wurden die dann immer ein bisschen komplizierter, wobei jetzt hier schon eine Schaltung bei ist, da wo Schaltkreise mit bei sind, DDR-Schaltkreise. Achso, da muss ich gleich mal dazu erzählen, ich habe letzten Sonntag auf dem Flohmarkt in Brandenburg ein Rema Makato RX41 erstanden für 10 Euro, ich war total happy. Der benutzt auch diese Schaltkreise, also diesen A244, das ist, der dekodiert, glaube ich, das Stereosignal, glaube ich, raus und da hinten ist Verstärker und so ein Zeug. Voll coole Geschichte. Ja, also aber auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, jeder hat so sein Ding da irgendwie gebaut. Und dann gab es dann auch bei den komplizierteren Schaltungen, ja, ich hätte es da nur ein bisschen angedeutet, das ist ein Super-TET-Empfänger, falls sich irgendjemand da auskennt, hat man dann auch seine Leiterplatten handgezeichnet, zu Hause im Bad, zum Missfallen der Mama, dann geätzt und entwickelt. Und das Zeug dann ins Klo geschmissen, wenn es fertig war. Ja. Also die Chemikalien, das war nicht so wie heute. Und war dann total happy, wenn außer dem Rauschen auch irgendein Radiosignal kam oder irgendein Sender zu empfangen war. Und die hohe Kunst war dann wirklich, ein UKW-Radio zu bauen. Also da war man dann ganz groß in der Klasse. Ey, cool, was, du hast ein UKW-Radio gebaut? Ja, voll cool, jetzt zeig mal her, wie hast du das gemacht? Und ja, also das waren so meine Anfangszeiten. Radio Bastelbuch, kennt das noch jemand aus dem Militärverlag, glaube ich? Ja? Nee, Amateur. Ich habe meins leider nicht mehr gefunden, ich habe es wahrscheinlich weggeschmissen. Aber ja, okay. Also das waren so damals die lustigen Dinge, die man da so mit 12, 13 gemacht hat. Sind die eingefallen, wer das? Kennt den jemand? Also ich habe in der Vortragsankündigung auch gesagt, ich werde so ein bisschen aus meinem Radioleben erzählen. Also da habe ich mir vorgenommen, so Highlights, die mir wahrscheinlich bis zu meinem Tod mir immer in Erinnerung sind, mal ein bisschen zu erzählen. Und er ist da einer davon. Kennt wirklich keiner. Okay, wenn ich jetzt noch Darius dazu sage, auch keiner. Wenn ich Okidogi dazu sage, auch noch keiner. Genau, das ist Lord Knut. Der hat ich habe jetzt leider meine Notizen nicht dabei, also im richtigen Namen heißt er Knut Kunze, glaube ich, ist leider vor 2 Jahren gestorben und er hat Mittwoch und Freitags, der Name der Sendung total bescheuert, Schlager der Woche moderiert. Ich glaube, mittwochs immer die internationalen aktuellen Charts und am Freitagabend immer die deutschen aktuellen Charts. Und das war für mich immer, also so als ich so 13, 14, 15 war, war das immer das Highlight abends dann unter die Bettdecke, Lord Knut hören, Okidoki, Schlager der Woche. Als ich dann einen Kassettenrekorder habe, dann habe ich das ganze Zeug mitgeschnitten. Aber das ist auf jeden Fall so ein einschneidendes Erlebnis, voll cool. Also wenn irgendjemand mal nach der Geschichte von diesem Lord Knut Kunze mal googeln möchte, der hat ein sehr bewegtes Leben, ist leider vor 2 Jahren gestorben und wurde Ich glaube, 85 durfte er dann nicht mehr moderieren, weil er dann irgendwie einen komischen frauenfeindlichen Spruch losgelassen hat in seiner Sendung. Und auch dort gab es dann schon MeToo, ja. Okay, gut, Schlager der Woche. So, Radio Basteln gestern. Ist übrigens wirklich fast gestern. Ich habe nämlich in Vorbereitung zu dem Vortrag, habe ich doch tatsächlich noch so einen Bausatz gefunden, den mir meine Frau irgendwann mal geschenkt hat zu Weihnachten. Weiß gar nicht. Oder war irgendein Kitty von mir, keine Ahnung. War der Meinung mir, ich sag jetzt trotzdem den Namen, einen Francis-Baukasten mit einem UKW-Radio geschenkt hat. Und ein UKW-Radio, ja, das war die hohe Kunst vor 45 Jahren zu bauen. Und heute steckt man das auf so ein Breadboard zusammen, drei Widerstände drauf, eine komische Baugruppe, noch zwei Podis, eine 9-Volt-Batterie, ein Lautsprecher und dann kann man UKW-Radio hören. Voll cool. Aber das ist auch noch nicht State of the Art. Radio Basteln heute sieht nämlich ein bisschen anders aus. Man programmiert Radios. Und darum geht es jetzt im Prinzip im weiteren Vortrag. Fragen bis hierher? Gut, fangen wir mal mit dem modernen UKW an. Die Kreation des Namens ist von mir. Also DAB-Radio. Für das Für und Wider kann man sich jetzt ganz viel streiten, ob DAB cool ist und UKW wirklich abgeschaltet wird. Das lasse ich jetzt mal alles außen vor. Also da gibt es ganz, ganz viele Diskussionen. DAB meint also, im Prinzip also Digital Audio Broadcasting. Und ist im Prinzip ein Standard zur terrestrischen Übertragung von Digitalradio. Also ist eigentlich digitales Radio. Weil das Problem war gewesen, diese UKW-Frequenzbereiche, die da freigegeben sind, die gehen von 87 bis 108, wobei 108 auch erst seit ein paar Jahren freigegeben ist, die sind relativ beschränkt. Also man braucht schon für einen Sender eine gewisse Bandbreite, um störungssicher zu empfangen. Und man hat dann eben ein Problem. Es gibt ja einmal deutschlandweit ausgestrahlte Sender, die jeder Sender ausstrahlt. Und dann kommen auch noch die regionalen Sender dazu. Was weiß ich, Radio Berlin, Radio Brandenburg, keine Ahnung, was es im Westen noch alles gibt. Oder bei euch hier in Chemnitz gibt es vielleicht noch Welle Chemnitz, keine Ahnung. Und das war eben jetzt halt so ein Problem. Es gab ganz viele regionale und auch kommerzielle Sender, die nicht öffentlich-rechtlich sind, aber die trotzdem eine Hörfunkfrequenz haben wollten. Und das wurden immer mehr. Und das Problem ist eben halt, die konnten nicht mehr. Also das ist nicht genug Bandbreite auf dem UKW-Band gewesen. Und dann kam man eben halt auf die, ja, ich sage jetzt nicht geniale Idee, also auf die Idee, Audiokompression, digitale Audiokompression anzuwenden und diese Programme in, ja, da gibt es jetzt verschiedene Begriffe, in digitalen Blöcken, Ensembles oder Multiplexen unterzubringen und die zu senden, digital. Das ist so ganz grob mal gesagt, was mit DAB oder mit Digital Audio Broadcasting gemeint ist. Der Nachteil, und dort ist jetzt auch so ein bisschen diese Kritik an dieser ganzen Geschichte, wo die Leute sich die Köpfe heiß reden und was auch teilweise verständlich ist, in meinen Augen, alle bisherigen Rundfunkempfänger werden damit im Prinzip obsolet. Ja, und deswegen ist diese Diskussion auch gerade so, ja, wollen wir denn UKW wirklich abschalten? Da geht so die Diskussion hin, weil, die Frage wollte ich eigentlich noch stellen, wer hat ein ganz herkömmliches Radio überhaupt zu Hause zu stehen? Alle, oder fast alle. Wer hat ein DAB-Radio zu Hause? Es sind jetzt ein bisschen weniger, geschummelt. aber man muss sich ja vorstellen, diese Uridee eines Radios ist ja, Menschen jederzeit mit einfacher Technik zu empfangen. Beim DAB-Radio ist es schon ein bisschen schwieriger. Ich brauche kompliziertere Sendetechnik und ich brauche auch kompliziertere Empfänger. Also man stellt jetzt in den heutigen Zeiten, man wünscht es nicht, Katastrophe, Krieg hast du nicht gesehen. Es ist einfacher, das mit einem normalen Radio oder mit einem normalen herkömmlichen Radio zu übertragen und die Leute zu warnen oder zu informieren, als mit einem DAB-Radio. Ja. Gut, aber okay, kann man jetzt streiten und diskutieren, wie man möchte. DAB ist im Kommen.
Ich habe eine Umfrage. Diese DAB-Radio, auf welchen Frequenzen auch
im Kommt gleich. Ja. In Vorbereitung des Vortrages und wegen dieser ganzen Diskussion, DAB ja, DAB nein, UKW ja, nein, fand ich dieses Bild auch von Wikipedia, also von Wikipedia ganz interessant, wenn man da so guckt. Es sind gar nicht so viele Länder, die da irgendwie DAB machen. Ja, also es ist gerade mal so ein bisschen Europa. Also das Dunkelblaue, die machen regelmäßig einen Dienst. Ja, steht da unten in der Legende. Aber es gibt ganz viele graue Bereiche, die gar nicht über DAB nachdenken. Oder sogar die Gelben sind, die DAB wieder abgeschafft haben. Ja. Fand ich ganz interessant. Deswegen habe ich das Bild mit reingenommen in diese Präsentation. Und jetzt zu deiner Frage, in welchen Frequenzen DAB sendet. Man hat im Prinzip damals, zumindest in Deutschland, ich weiß jetzt gar nicht, ob es noch in anderen Ländern auch so war, eine Fernsehfrequenz, ein Fernsehfrequenzband leer gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, waren es die dritten Programme, die auf der Frequenz terroristisch gesendet werden? Ich weiß es jetzt gar nicht. Egal. Und zwar das VHF-3-Band. Frequenzen stehen da rum, 174 bis 230 Megahertz. Und jetzt aus dem Sinne von DAB, in diesem Frequenzband werden 35 Blöcke übertragen, digitale Blöcke. Jeder Block kann 16, maximal theoretisch 16 Sender kodieren in einem Block. Jetzt kann man ausrechnen, wie viele Sender da insgesamt übertragen werden können. Also das ist erstmal eine recht hohe Anzahl. Und man muss jetzt unterscheiden, es gibt Blöcke, die bundesweit ausgestrahlt werden, also die von jedem DAB-Sender ausgestrahlt werden. Ich glaube, in Deutschland gibt es zurzeit 160 Sendestationen, ich weiß es jetzt nicht so genau. Und in jeder Sendestation sind die bundesweiten Blöcke auf jeden Fall dabei. Und dann gibt es landesweite Blöcke, also gemeint ist jetzt Brandenburg, Sachsen, Nordrhein-Westfalen und so weiter. Thüringen habe ich jetzt irgendjemand vom Kopf gestoßen, wenn ich das Land nicht genannt habe, also glaube ich egal. Brandenburg habe ich noch vergessen. Und dann gibt es natürlich sehr, sehr viel regionale Sender, die damit übertragen werden. Und die werden dann immer nur von einer oder zwei Sendestationen übertragen, die da irgendwo in der Region sind. Also ich habe in Brandenburg, kann ich zum Beispiel zwei DAB-Sender empfangen. Der eine steht in Beelitz und der andere steht in Daun, glaube ich. Da ist natürlich der bundesweite Block dabei, dann gibt es einen landesweiten Block und ich glaube, wir haben einen regionalen Block, der auf Bayern. Ja gut, aber so muss man sich das ungefähr vorstellen. Die Liste deutscher DAB-Sender, ein Link ist zum Beispiel da, es gibt noch bessere Seiten als diese dort, aber ich habe mal einfach den nur genommen. Ja, also die Frage war, ob DAB ein internationaler Standard ist. Warte mal, die nächste Folie. Ja. Also ob man zum Beispiel theoretisch auch internationale Sender empfangen kann, weil du zum Beispiel französische Sender, wohnst du irgendwo bei Holland oder Freiburg oder irgendwo? Ja, also es ist meines Wissens ein internationaler Standard, zumindest in Europa. Ich weiß nicht, ob es auch in Amerika so ist. Es gibt aber zwei Arten von DAB. Da steht jetzt auch der Unterschied. Es gibt DAB und es gibt DAB Plus. Der DAB Plus ist der modernere Standard, der DAB ablösen soll. Und da ist genau wieder die gleiche Geschichte. Mit einem DAB-Empfänger kann ich keinen DAB Plus empfangen. Ja, also ist wieder eine Generation von Radios obsolet geworden. Die Unterschiede sieht man hier. DAB ist die hauptsächlichen Unterschiede, es gibt noch ein paar mehr Unterschiede, aber die hauptsächlichen Unterschiede ist das Kompressionsverfahren. Das eine ist MPEG-1, das andere ist MPEG-4 und die Datenrate, die ist minimiert worden, damit man wieder mehr Sender reinkriegt. Alles gut, aber okay. Wobei man jetzt natürlich streiten kann, 80 Kilobaud pro Sekunde, ist das jetzt cool oder ist es nicht cool? Ich sage mir immer, bei einem Radio ist es nicht besonders wichtig, dass die Qualität hoch ist. Wenn ich qualitativ hohe gute Musik hören will, dann nehme ich so eine CD, was aber auch schon digitalisiert ist, oder eine Schallplatte. Ja, oder mein Tonband von früher oder keine Ahnung. Es ist ja nur Radio, es soll ja eigentlich theoretisch nur Informationen übertragen. Ja, aber das sind so die Unterschiede und ich bin der Meinung, zumindest in Europa sind die Standards konsolidiert, ich glaube aber auch weltweit. Es gibt ein Konsortium, ein DAB-Konsortium. Ich nehme sogar an, dass es weltweit ist. Gut, haben wir jetzt ganz viel über DAB erzählt. Ich hatte vorhin so ein Bild gehabt und das war jetzt im Prinzip auch dieser Aufhänger für diesen Vortrag gewesen. Wo sind wir zeitlich? Ein DAB-Radio bauen. Die Idee, die ich dazu irgendwann mal vor 2-3 Jahren gelesen habe, das war in einer, war vor 3 Jahren, okay, war in so einer Raspberry Pi Geek-Ausgabe. Da habe ich einen interessanten Artikel gefunden über genau dieses U-Green Board. Die Folien stelle ich auch dann nachher öffentlich. Muss nicht unbedingt abfotografieren. Und darüber habe ich mir im Prinzip ein DAB-Radio gebaut. Also ich habe mir dieses Board gekauft. Wird das noch ein bisschen spezifiziert. Ja. Können wir auch gleich machen. Das ist ein schweizerischer Hersteller. Die Firma heißt, glaube ich, sogar auch U-Green. Stellt auch noch andere Hardware her. Das ist ein, ja, da steht es, 50 x 20 mm großes Board mit einem Pin-Header vom Raspberry. Steckt man also einfach drüber. Auf Basis eines SI468X, sage ich mal, da ändern sich ab und zu mal die Versionen, die man über SPI ansteuern kann. Das Ding kann DAB, DAB Plus und FM, also Frequenzmodulation, also UKW. Allerdings ist das HD da entscheidend, weil FM-HD wird nur in Amerika ausgestrahlt. Also man kann kein UKW-Radio in Europa empfangen damit. Schade, weil, jetzt kommt der letzte Punkt, die Firmware ist nicht offen. Das ist ein großer Nachteil. Man kriegt ein Kommandozeilentool, mit dem man dann diese Firmware reinladen kann und dann auch steuern kann. Wäre die offen, dann könnte man sich wahrscheinlich auch die Firmware, die UKW-Firmware sich mal angucken und auch mal europäisches UKW da irgendwie empfangsfähig machen. Habe ich auch irgendwas auf der anderen Folie vergessen? Nee. Ganz cool, die neueren Versionen von diesem U-Green Board, die sind I2S-fähig. Also ich muss das nicht mehr gleich über den Verstärker von diesem Board da über auskoppeln, sondern ich kann das auch über I2S dann auf dem Raspberry, vernünftige Soundkarte und so eine Geschichte machen. Gut. So, und jetzt, man programmiert nur eigentlich Radios. Das heißt also, ich muss nicht mehr rumlöten. Ich stecke das Zeug einfach bloß noch zusammen und schreibe mir eine GUI darüber. Ja, und die GUI, okay, hier gibt es nochmal ein Bild von diesem DAB-Board. Das ist dieses Kästchen da unten, neben den beiden Ethernet-Boards, aufgesteckt auf dem Pin-Header. Und ja, so eine GUI habe ich mir dann einfach geschrieben. Ja, man kann da durchscannen, die DAB-Sender, und dann werden die in der Liste generiert, bla bla bla. Und dann kann ich die auswählen und dann geht das los. Warum das jetzt so spartanisch aussieht, am Anfang habt ihr auch dieses Ding mit dem 7 Zoll Touch-Display gesehen. Genau dafür ist es geschrieben. Ja. Deswegen sieht es so klein aus, deswegen gibt es hier keine Schrift, deswegen gibt es nur Symbole. Deswegen ist die Liste auch ein bisschen größer und auch die Scrollleiste ein bisschen größer, damit ich auch mit meinen dicken Fingern da irgendwas treffen kann. Ne. Gut, also das war DAB-Radio. So. Wenn man jetzt DAB-Radio sagt, dann kann man natürlich auch sagen, ja okay, das ist ja auch nur rumrechnen. Und ich habe auch mal wo 16 einen SDR-Vortrag gehalten, und an den hatte ich mich dann wieder erinnert, als ich die Slides gemacht habe. Und ich sagte, ja okay, das ist ja auch nichts anderes. Mit Software-Radioempfang. SDR, Software-Defined Radio, ist im Prinzip nichts weiter als die entscheidenden Anteile der Signalverarbeitung. Also man empfängt das schon mit irgendwie so einem Empfänger, aber man moduliert das jetzt nicht mal in Hardware mit irgendwelchen Filtern und irgendwas und Addierern in analog, sondern man rechnet es selber aus auf entsprechend leistungsfähigen Rechnern. Ja. Flexibilität ganz eindeutig, haben wir jetzt vielleicht auch bei DAB und DAB Plus gesehen. Ja, okay, da muss ich die Hardware nicht wegschmeißen. Muss ich bloß ein anderes Programm schreiben und dann kann ich auch da Plus, ja, zum Beispiel. Ist also im Prinzip das Universalradio schlechthin. Jetzt haben wir nicht mehr allzu viel Zeit. Ja, so sieht das im Blockschaltbild aus, kann man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe da irgendwo einen Empfänger. Also ich bin jetzt bei dem unteren Bild, das oben ist mir schon viel zu kompliziert. Da sieht man jetzt maximal, dass man STR auch als Sender benutzen kann. Aber ich habe irgendwo unten einen Empfänger. Ich habe einen Analog-Digital-Wandler und alles andere spielt sich dann schon in Software ab. Ja, also das Dekodieren des Signals, das Rausfiltern des Signals aus dem Informationsträger und so eine Geschichten, das ist dann schon alles Software. Ja. Gut, für Hobbyisten, SDR, gibt es in mehreren Varianten. Erzähle ich jetzt nicht weiter bis auf die letzte. Das wird jetzt so der Fokus darauf sein, RTL, SDR. RTL deswegen, es gibt von Realtek einen Chip, dieser RTL 2835, den man vor 15 Jahren bis heute, ja gut, jetzt gibt es keine DVD-Empfänger mehr, wie heißt das digital? Genau das. hergestellt hat, mit dem man digitales Fernsehen empfangen konnte, genau. Und irgendjemand hat dann gemerkt im März, deswegen auch diese Jahreszahl dort, im März 2010, da wird ja eigentlich gar nichts gemacht in dem Stick. Da wird bloß Empfang und das Signal, und jetzt kommt ein Begriff, den ich so und so nicht begreife, in RAW IQ Samples, hat irgendwas mit gefalteten Phasenverschiebungen, irgendwas zu tun, pure Mathematik, keine Ahnung, an den PC übertragen wird. Und der PC macht eigentlich die eigentliche Arbeit dann. Also das ist dann in den Treibern abgelaufen von Realtek und in den Programmen, die dazu waren. So, das wurde 2010 entdeckt und daraus ist dann 2019 das RTL-SDR-Projekt entstanden. Und wer sich da ein bisschen für interessiert, da gibt es zwei Links oben. Einmal, was ist so die Geschichte, was bedeutet das Ganze, wie funktioniert das? Und da unten, in dem letzten Link, findet man im Prinzip die supportete Hardware. Ich habe mal eine supportete Hardware, mal ein bisschen aufgeschraubt, ist nicht mein eigener Stick. Wobei ich aber wirklich diesen Stick da ganz rechts habe. Aber ich habe ihn nicht aufgemacht, ich habe die Bilder irgendwo im Internet gefunden. So ungefähr ist das aufgebaut. Also da sind im Prinzip nur zwei Chips drin, drei. Man braucht für USB auch noch ein bisschen was, aber okay. Aber zwei entscheidende Chips. Das eine ist der Tuner. Da gibt es mehrere Ausführungen. Die Frequenzen, diese können, stehen da mal ganz oben in den Kästchen drin. Und eigentlich bloß noch ein schneller Analog-Digital-Wandler. Mehr ist da nicht drin. Alles angegeben, wird da zum Rechner geschickt über USB und der Rechner macht dann eigentlich die eigentliche Arbeit. Gut, RTL unter Linux, wenn man das installieren möchte, dann nimmt man einfach ein entsprechendes Paket. Man kann es selbstverständlich auch aus dem Quellen kompilieren. Wenn man ein Paket seiner Lieblingsdistribution nimmt und auch dort ein RTL-SDR-Paket findet, dann sind in der Regel die Treiber dafür da und diverse Kommandotools. Ansonsten in den beiden Links darunter findet man ganz, ganz viel Software und Projekte, die damit realisiert wurden. Gut, jetzt wollten wir Radio hören. Eins der Tools, die man sich mit RTL, SDR, mit dem Paket installiert, wenn es dann paketiert ist, bei der Distribution, die man da benutzt, ist RTL-FM. FM kommt von Frequenzmodulation, also sprich, ich kann UKW-Radio empfangen oder, nee, Quatsch, andersrum, frequenzmodulierte Sendungen empfangen oder Signale empfangen. Dass es jetzt UKW sein soll, ist in diesen Parametern irgendwo verbogen. Genau, minus MFM heißt dann UKW. Ja, so empfängt man ganz platt mit einem SDR-Stick UKW-Radio zum Beispiel. Was steht da? Frequenzmodulation, 106,2 Megahertz, das will man empfangen, Abtastrate 64K und so weiter und so fort. Und das Ganze schickt man dann zum A-Player, zu Pulse Audio oder was auch immer man da irgendwo auf dem Rechner hat als Audiosystem. Und dann kann man ganz cool Radio empfangen. Cool nur nicht, man muss die Frequenzen irgendwie wissen, die man da empfangen möchte. Gut, es gibt natürlich ganz, ganz viel Software. Das sind jetzt zwei Beispiele, die auch in diesen Listen oder in diesen Links zu finden sind. Ich habe aber zweimal rausgesucht, weil ich die besonders schick fand. Einmal Welle I.O., das ist im Prinzip ein DAB-Plus-Radio. Kennt das jemand? Ist cool, oder? Finde ich auch. Wusstet ihr, dass es auch eine Android-Version gibt? Ja, gut, also gibt es auch als Android. Ich habe zwar mein Handy bei, aber ich habe den SDR-Stick vergessen, sonst hätte ich es euch noch oft vorspielen können. Gibt es wirklich. Also voll cooles Ding. Zweite Geschichte, die ich noch zeigen wollte, ist diese Software mit dem unaussprechlichen Namen. Kann denn jemand lesen diesen Namen? Giulielmo oder irgend sowas? Es ist übrigens ein Vorname. Und zwar von dem Herrn Macroni.
Wilhelm.
Wieso Wilhelm?
Giulielmo.
Ach, das heißt übersetzt Wilhelm.
Genau.
Ah ja, okay. Gut, also Wilhelm Macroni, der Erfinder des Radios, zumindest hat er sich so benannt und hat auch dafür einen Physik-Nobelpreis bekommen mit Friedrich Braun, glaube ich, zusammen. Dessen Vorname musste für diese Software herhalten. Und das Ding kann wirklich DAB Plus, das Plus habe ich vergessen, okay, und UKW-Radio empfangen. Also auch ganz lustig. Oder man schreibt sich selber was. Aber vorher machen wir noch eine andere Geschichte. 17.02.85, kann sich jemand erinnern? Also das war wieder mal so ein einschneidendes Erlebnis bei mir. Da spielte auch dieser Empfänger rechts eine Rolle. Das alte Cora-Radio, hergestellt in Rumänien, vertrieben in der DDR. Mittelwellenempfänger. Ich war zu der Zeit bei der Armee gewesen. Durfte mal kein Westradio hören, aber ich hatte das Ding nun eben halt gehabt. Ich musste auch öfters mal Wache schieben. Und also das eigene kennt ihr, ne? Live-Aid-Konzert. 16 Stunden an zwei Standorten, initiiert von Boy George, Bob Geldof und wer war der Dritte? Ich weiß gar nicht, egal. Ich habe leider meine Notizen nicht bei, da hatte ich es mir aufgeschrieben. Unzählige Bands. Phil Collins hat sogar an beiden Orten gespielt. Der eine lag im Wembley Stadion in London und der zweite Ort war das KFK Stadium in Philadelphia. Und Phil Collins ist mit der Concorde von London nach Philadelphia geflogen, also New York und dann Philadelphia weiter und hat wirklich an beiden Orten gespielt. Und als ich den Vortrag gemacht habe, habe ich mir mal die Bandliste durchgeguckt. Da waren wirklich fast alle da. Und am meisten war ich erstaunt gewesen, dass auch Judas Priest dort gespielt hat. Also ich bin Metal-Fan, muss ich noch dazu sagen. Und ich hätte Judas Priest dort nicht verortet. Das Konzert habe ich auch nicht gehört mit diesem kleinen Chora-Empfänger. Aber was mir in Erinnerung geblieben ist und was jetzt auch zum Beispiel in diesem Film Bohemian Rhapsody der Abklang ist von diesem Film, eben halt dieser Queen-Auftritt, diese 20 Minuten im Wembley-Stadion. Also wenn ich darüber erzähle oder wenn ich den Film gucke, dann muss ich immer heulen. Aber gut, lass mal. Ja, also das war auch so ein einschneidendes Erlebnis in meinem Radioleben. Und Live Aid habe ich wirklich mit diesem kleinen Empfänger dort empfangen bei der Armee, so ganz heimlich bei der Wache. Und hoffentlich hört jetzt nicht mein Hauptfeldwebel von damals zu. Okay. Gut, das war jetzt das moderne UKW, also DAB und SDR. Ich habe jetzt noch eine dritte Geschichte reingenommen, weil das hat ja auch irgendwie den Begriff Radio im Bauch, Hörfunksendung übers Internet empfangen. Eigentlich ist es ja kein klassisches Broadcast mehr. Das ist ja eigentlich eine 1-zu-1-Verbindung. Ja? Weil ich muss mich ja ganz aktiv an dem Sender anmelden oder muss dessen URL aufrufen. Und ich brauche auch die entsprechende Infrastruktur dazu. Ich brauche ein Internetkabel dorthin. Ja, also eine Internetverbindung. Es ist in dem Sinne kein Broadcast. Ich schalte jetzt nicht irgendwas an und empfange alles. Und nein, ich muss ganz aktiv hingehen und mir diese Nachricht oder diese Geschichte dort ansteuern. Hat dann natürlich auch diesen Nachteil, dass die Internetbandbreite die Anzahl der gleichzeitig möglichen Empfänger beschränkt. Ja, also da kann ich jetzt nicht zehntausende Leute auf so einer Internet-Radiostation loslassen. Irgendwann bricht der Sender dazu zusammen. Gut, es gibt jetzt Technologien, wo das dann irgendwie verteilt wird, gestreamt wird, keine Ahnung. Aber letztendlich bestimmt trotzdem immer irgendwo die Internetbandbreite die Geschichte. Der Vorteil ist natürlich, ich bin jetzt nicht beschränkt auf die terroristischen Wellen. ich kann jetzt auch eine Internet-Radiostation aus Kuba bei mir zu Hause in Brandenburg empfangen. Könnte ich jetzt terroristisch, wäre es äußerst schwierig, glaube ich, da so ein Radio Kuba oder was es da so gibt. Also ich mache es übrigens häufig mal, dass ich Kuba-Radiosendungen angucke oder anhöre, weil ich vor ein paar Jahren mal in Kuba war und diese Mentalität, die hat mich sehr beeindruckt. Deswegen höre ich mir auch ab und zu mal kubanische Sender an. Das ist aber der große Vorteil beim Internet. Ne? Also ich kann da eben Radio Kuba, Radio Jerewan von mir aus noch, wenn es das wirklich gibt, oder keine Ahnung mehr angucken, Radio Alaska, kein Thema. Verbreitet hat sich das irgendwo Mitte der 90er Jahre. Gut, das lassen wir jetzt mal weg. Eine Geschichte dabei ist, weil das findet man auch immer in der Presse irgendwie, ja, ich habe jetzt ein geiles Internetradio von Firma XY gekauft, die Datenbank dafür war auf irgendeinem geschlossenen Server gehostet, der wurde jetzt abgeschaltet, ich kann jetzt kein Internetradio mehr hören, wenn ich nicht die Firmware updaten kann von dem Ding. So, und deswegen habe ich das jetzt, den Punkt wollte ich jetzt in diesem Vortrag noch ein bisschen erzählen, woher kriegt man jetzt eigentlich so eine freie, ausführliche, weltweite Stationsliste her. Und als ich dann angefangen habe, mir auch mein eigenes Internetradio zu programmieren, ja, wie Radio programmiert man heute, habe ich dann halt den da oben gefunden, www.radiobrowser.info. Das ist im Prinzip eine Datenbank mit über 36.000 Stationsadressen, die auch wunderschön kategorisiert sind, getaggt sind, sortiert sind. Und der große Vorteil, das Ding hat auch eine REST-API, die ich über HTTPS oder HTTP ansprechen kann. Und wie gesagt, ist frei verwendbar. Ich muss mich auch nicht anmelden. Ich rufe einfach nur den API-Aufruf, mache einfach nur einen API-Aufruf, entsprechend parametrisiert und dann kriege ich das Ergebnis. Das ist jetzt die Implementierung meines Internetradios. Könnte ich jetzt auch gerne aufmachen, wer Lust und Zeit hat, weil das funktioniert ja natürlich auch hier. Das DAP-Radio logischerweise nicht, weil da die DAP-Hardware notwendig wäre. Also ich frage nicht online dieses Portal ab, wo diese Senderadressen sind, sondern ich ziehe das Zeug mir mit einem Skript runter in eine eigene Datenbank. Das ist eine SQLite-Datenbank, die ich da benutzt habe, weil die relativ schlank ist und man da keinen großen Server zu brauchen und die auch weiterverteilen kann, ohne dass man jetzt groß irgendwas machen muss. Das rechts unten ist das Suchformular über diese Datenbank, wo man sich jetzt im Prinzip so die Sender suchen kann, die man sich in seine Favoriten speichern kann oder will oder sollte. Und dann kann ich mir das Zeug anhören und kriege natürlich auch das, was es wird ja MPEG-3 meistens übertragen oder irgendwelche anderen Verfahren, die noch Zusatzinformationen haben, also wie zum Beispiel Titel, Station, Genre und so eine Geschichten, Logo, beziehungsweise das Logo hole ich mir aus der Datenbank raus und die werden dann noch einfach mit angezeigt. Also so ungefähr muss man sich das vorstellen, was ich da implementiert habe. Und auch wieder so spartanisch, damit es auch auf einem 7 Zoll Touch-Display auf einem Raspberry laufen kann. Gut, fast Punktlandung, super. Logischerweise habe ich nicht nur ein DAP-Radio und ein Internetradio noch als so ein Musikdingens dort gemacht mit 7 Zoll und hast du nicht gesehen, Display, sondern rechts sieht man jetzt die beiden Dinger da, das obere ist das DAP-Radio, das unten ist das Internetradio. Meine Musiksammlung wollte ich jetzt auch nochmal hören wieder, die ich da auf irgendeiner Sahne habe bei mir oder auf irgendeinem NAS-Rechner. Ich habe jetzt erstmal GMPD genommen, bin aber gerade in Versuchung, weil mir das eigentlich schon viel zu kompliziert ist und viel zu überladen ist auf so einem 7 Zoll Touch-Display, mir auch wieder eine eigene GUI dazu zu schreiben. Also MPD, MPC kennt jeder. Ne? Also das ist so ein Musikplayer-Daemon, kann man ein Musikverzeichnis rein importieren und dann kann man da drin suchen, machen, tun und abspielen, Playlisten machen und so eine Geschichten. Gibt es verschiedene Frontends für. Wie gesagt, eigentlich passen die alle gar nicht auf so ein 7-Zoll-Display und sind auch eigentlich nicht touchfähig. Deswegen überlege ich da selber noch was zu machen. Ich habe mir in der Mitte auch so ein Programm-Launcher geschrieben, wo man von der Oberfläche her sofort diese Programme starten kann. Also beim Hochlauf des Rechners wird gleich der Launcher aufgerufen und dann brauche ich da bloß noch raufklicken. Die und die Applikation soll jetzt gestartet werden. Tastatur deswegen, falls ich doch mal zum Beispiel in diesem Suchformular von dem Internetradio mal ein bisschen Buchstaben eingeben muss, macht man das mit einer Bildschirmtastatur dort. Ja, ansonsten gibt es dann noch irgendwie so Wetterinformationen von OpenWetter und dann noch ein paar Sensoren, die bei mir irgendwo im Garten, im Haus, keine Ahnung, rumfliegen. Die visualisiere ich da auch noch. Achso, ja, genau. Auch so eine Geschichte. Das höre ich auch heute noch und werde ich auch gleich gucken, wie meine Lieblingsmannschaft gespielt hat. Das ist für mich auch immer so ein Highlight. 15:30 ARD Bundesliga-Konferenz. Da, du hast es gestern, glaube ich, auch geguckt im Radio, im Wenzel, als wir da waren. Stimmt. Meine Frau, die rollt schon immer mit den Augen, wenn es dann heißt, wir fahren jetzt irgendwo mit dem Auto hin. Ich versuche dann immer, es so zu drehen, dass ich Bundesliga im Radio 15:30 hören kann im Auto. Das ist für mich immer das große Highlight, weil Fußball gucken im Fernsehen ist auch cool, aber viel, viel cooler ist, im Radio Fußball zu hören, finde ich. Und deswegen ist das immer noch so ein Ding, das höre ich schon, seitdem ich 13, 14 war, jeden Samstag 15:30 Bundesliga. Voll cool. Gut. Hier ein paar Links. Einmal zu den beiden Programmen aus meinem Git-Repository. Man muss jetzt da keine Wunder erwarten. Das sind ganz, ganz einfache Python-Skripte mit tkinter. Und ja, und dann nochmal zwei Links zu den Vorträgen, die ich da erwähnt habe, die ich in der Vergangenheit mal gehalten habe. Gut. Fragen? Da ist eine Frage, falls wir noch.
Vielleicht ja. Zu dem einen Vorteil, den Sie eben meinten, mit dem Internetradio, dass das ja eigentlich gegeneinander abgestimmt wird. Ich habe jetzt schon oft erlebt, dass dann die Länder dazu hingehen und irgendwie so den IP-Block auf die einzelnen Länder oder was auch immer so fixieren oder irgendwie ist nur mit einer Anmeldung möglich machen. Das macht das halt alles ein bisschen.
Ja, leider. Also es sind einmal politische Gründe, es sind auch kommerzielle Gründe, warum man so... Also die Geschichte war, ich hatte vorhin gesagt, man kann weltweit Radio empfangen, also auch ein Radio aus Kuba, von der Antarktis, keine Ahnung. Und jetzt kam die Geschichte, ja, es gibt ja viele technische oder viele Dinge, wo jetzt Frequenzblöcke eingeschränkt werden von Ländern, von Regionen, irgendwas. Ja, das finde ich auch sehr schade. Aber das sind ja eben halt politische Gründe, da kann man nicht in die Leute reingucken, warum jetzt da, keine Ahnung, in China nicht Deutschlandfunk empfangen werden kann oder was auch immer, oder in Russland jetzt neuerdings auch nicht mehr, beziehungsweise umgekehrt ja genauso, wir machen ja auch nichts anderes. Also das sind politische Gründe, das sind kommerzielle Gründe und das finde ich auch sehr, sehr schade. Also das widerspricht so diesem Freigeistgedanken der Demokratie und so eine Geschichten, also da hast du recht, ja. Ja, ja, genau. Ja. Ja, das ist ja auch so eine Geschichte. Also man kann ja eben halt auch nachverfolgen, wer zum Beispiel so einen Sender empfangen hat und Repressalien einleiten gegen die Leute, die da Deutschlandfunk in Moskau gehört haben. Ja, natürlich, klar. Also ja, schade ist die Geschichte, aber gut. Umso wichtiger ist es eigentlich, dass diese terroristische Übertragung von Sendern nicht abstirbt. Ja? Also ich war früher in der DDR auch glücklich. Ich bin Berliner Kind, Ostberliner Kind. Ich war glücklich, dass ich in Berlin gewohnt habe und Rias und Schlager der Woche hören konnte zum Beispiel. Oder eben halt auch Bundesliga-Konferenz. Ja? Oder Live Aid. Ja. Gut. Wenn keine Fragen mehr sind, dann vielen Dank.
Ja, wir bedanken uns bei Uwe Berger.